Dann sage ich herzlich willkommen bei den Zukunftsmobilisten. Heute begrüße ich Dr. Johannes Betz. Bitte stellen Sie sich einmal unseren geneigten Podcast-Hörern vor.
Hallo zusammen, mein Name ist Johannes Betz. Ich bin Postdoc an der University of Pennsylvania in den USA, wo ich an den Themengebieten des autonomen Fahrens forsche. Meine Vergangenheit bzw. meine Ausbildung, ich bin gelernter Fahrzeugtechniker, also ich habe Fahrzeugtechnik studiert im Bachelor und Master, habe danach meine Promotion abgeschlossen im Bereich der Fahrzeugtechnik bzw. Elektromobilität, bin dann auf das Thema autonomes Fahren umgeswitcht und arbeite seit knapp 4 Jahren in der Forschung, an der Forschung von autonomen Fahrzeugen, wo ich vor allen Dingen im Bereich der Softwareentwicklung aktiv bin.
Das ist ja ein ganz interessanter Mix. Also so unsere technischen Laien, die zu hören, Fahrzeugtechnik ist ein bisschen Maschinenbau verengt aufs Fahrzeug, oder muss ich mir das anders vorstellen?
Das ist exakt richtig, beziehungsweise der Maschinenbau wird dann um die Informatik ergänzt. Ich glaube, wie viele heutzutage wissen, ein Fahrzeug besteht ja nicht mehr nur aus reiner Mechanik oder reinem Maschinenbau, sondern wir haben ganz, ganz viel Elektronik, Steuergeräte, und das Fahrzeug besteht eben auch aus viel Software, die letztendlich das Fahrzeug steuert. Und das versucht man genau in diesem Studium zu vermitteln.
Okay, worüber haben Sie denn promoviert?
Ich habe tatsächlich über das Thema Elektromobilität promoviert, und zwar über das Thema Smart Grid bzw. Einbindung von Elektrofahrzeugen in das Smart Grid. Also welches Potenzial liegt denn hinter einem Elektrofahrzeug, wenn ich es intelligent an das Haus anbinde, an eine Photovoltaikanlage anbinde oder vielleicht auch an ein Batteriesystem anbinde. Das heißt, kann ich Energien dort intelligent von dem Fahrzeug zurück ins Haus schieben oder vom Haus zurück ins Fahrzeug, wenn zum Beispiel gerade viel Solarstrom zur Verfügung steht, der dann das Fahrzeug relativ günstig aufladen kann. Das waren meine Themen in der Promotion.
Das ist ja schon relativ, also ja gut, ich meine, die Hersteller bringen, also Volkswagen bringt die 70 Fahrzeuge bis 2025 raus. Der Markt wächst zwar von einem sehr kleinen Niveau, aber er wächst natürlich auch in der Pandemie. Also das sind ja dann schon Themen, die auch jetzt Hausbesitzer schon gravieren wird. Gehe ich jetzt, weil wenn ich mir eine Ladeinfrastruktur ist, wirklich den vollen Weg, kaufe ich mir eine teure, sehr smarte Ladesäule oder lasse ich es mit einer günstigen? Wenn ich eine teure habe, müsste ich wahrscheinlich auch irgendwie Solarzellen auf dem Dach haben oder eine Kleinwindkraftanlage, um das wirklich zu nutzen. Also das waren schon die Fragen, die in Ihrer Promotion eine Rolle spielten.
Genau. Ich habe tatsächlich noch ein bisschen mehr auf andere Nutzergruppen auch geschaut, vor allen Dingen auf Handwerksbetriebe, weil wir in Untersuchungen herausgefunden haben, dass sich bestimmte Nutzergruppen einfach sehr gut für ein Elektrofahrzeug eignen. Also nicht, man sagt jetzt nicht einfach, hey, hier ist ein Elektrofahrzeug, alle Menschen auf dieser Welt sollen es kaufen, sondern was gibt es denn für Nutzergruppen, die vielleicht noch einen extremen Vorteil davon haben? Und in meiner Untersuchung waren es Handwerksbetriebe, der klassische Schornsteinfeger beispielsweise oder Gaswasserheizung. Solche Betriebe habe ich mir dann eben auch angeschaut, ob die nicht dafür extrem geeignet wären.
Muss ich vielleicht ein bisschen Hintergrund reinbringen, wie es ist, auch vielleicht nachvollziehbar. Ein Handwerker wird ja im Regelfall nur, sagen wir, 30, 40 Kilometer um seine Ladestation herum aktiv werden. Also diese Dienstleistung wird man nicht, wenn ich in München ein Haus habe, werde ich mir keinen halt Gaswasserinstallateur aus Kiel kommen lassen oder aus Köln. Und deswegen sind diese Fahrzeuge, die Transporter, die Handwerker vornehmlich eben verwenden, im Regelfall in so einer Tagesfahrleistung von maximal 100 Kilometern. Das kann die Technik des Elektroautos schon 2012. Dann kam 2018 auch die Elektrotransporter relativ flächendeckend. Da hatten wir 18 in dem Jahr und ja, deswegen eignen sich eben Handwerker auf jeden Fall, ambulante Pflegedienste eignen sich sehr gut. Gebäudereiniger tun es auch. Alle, die keine spontanen Großreichweiten brauchen. Servicetechniker, der irgendwie eine Spezialmaschine warten muss und von heute auf morgen irgendwie 500 Kilometer auf der Autobahn abledern muss, der wäre eher nicht geeignet für ein Elektroauto 2019, 2020.
Exakt, genau das
Aber
haben wir.
dann ist jetzt die, ja genau, das haben wir ja auch alle schon berichtet. Nur, das ist ja jetzt die große Preisfrage auch ein bisschen. Wir kennen natürlich diese Stories. Also in der S-Klasse, späte 90er Jahre, ist so viel Elektronik drin, wie die Mondlandefähre 1969 hatte. Diese fahrenden Computer. Aber wo sind Sie da eingestiegen in die Softwareentwicklung? Dann hängt das natürlich auch viel mit Sensoren zusammen, der, wo die Signale verarbeitet werden. Und wie geht's dann weiter in Richtung autonomes, automatisiertes Fahren?
Für mich persönlich war der Einstieg relativ spannend tatsächlich, weil wir an meiner früheren Arbeitsstätte der Technischen Universität in München, Lehrstuhl für Fahrzeugtechnik, da hatten wir die Idee für ein Projekt im autonomen Fahren. Es war 2017 und es hieß autonomes Fahren auf der Rennstrecke. Das heißt, wir wollten in Zusammenarbeit mit einer Firma aus England, die ein Fahrzeug entwickelt hat, ein autonomes Rennauto, hochdynamisch, mit hohen Geschwindigkeiten, mit hohen Beschleunigungen, Längsquerbeschleunigung auf der Rennstrecke voll autonom fahren. Das war die Grundidee. Und damals hatte ich für mich eben entschieden, das ist eigentlich genau das, was ich machen will, nämlich am Zahn der Zeit forschen, wirklich sagen, okay, was ist denn hochspannend, was ist hochaktuell, was hat wirklich noch keiner gelöst? Weil wir wissen aus der Vergangenheit, autonome Fahrzeuge, die gibt es ja auch schon seit den 90ern. In der Theorie, beziehungsweise auch in der Praxis hatte man es ja schon umgesetzt und konnte zeigen, das funktioniert. Also die Grundidee des autonomen Fahrens hat immer funktioniert. Nur nicht in diesem Ausmaß, wie man sich's gewünscht hätte, weil es eben noch sehr, sehr viele offene Punkte, offene Probleme gibt. Und mit diesem Projekt, autonomes Fahren auf der Rennstrecke, hatten wir uns das Ziel gesetzt, eben einen neuen Schritt in den Bereich des autonomen Fahrens zu gehen und vor allen Dingen neue Ergebnisse zu ermitteln. Und so bin ich eben in diesen Bereich des autonomen Fahrens gekommen, wo es dann vor allem darum geht, oder sagen wir mal, zu 90% darum geht, Software zu entwickeln, also pure Softwareentwicklung. Was kann Software, was sie früher nicht konnte, was ist Software, die wirklich am Limit operieren kann, und dann die letzten 10%, wie funktioniert das zusammen mit gegebener Hardware, nämlich auf diesem Fahrzeug.
Ich glaube, ich pack mal in die Shownotes dieser Podcast-Episode. Es gibt ja diesen legendären Versucher von Mercedes, wo sie in den 90ern schon auf abgesperrten Geländen und in Rennstrecken und Teststrecken autonomes Fahren ausprobiert haben. Aber also dann war vor 4 Jahren es noch eine Herausforderung, es in der Rennstrecke zu machen. Also Rennstrecke ist ja auch abgegrenzt, aber die Geschwindigkeiten waren sehr viel größer.
Es sind verschiedene Punkte. Zum einen, oder sagen wir mal, zum ersten, die Rennstrecke. Ich glaube, das kennt jeder, der mal ein Formel-1-Rennen gesehen hat. Die Rennstrecke ist relativ breit. Also man hat erstmal eine breite Fahrbahn. Man hat dann diese die Mauern, die aus den Reifenstapeln bestehen und so weiter und so fort. Das heißt, der fahrbare Raum für das Fahrzeug ist relativ groß und unstrukturiert. Das heißt, man hat zwar diesen Asphalt vor sich, aber wenn man es jetzt abgleicht mit der normalen Straße, auf der normalen Straße gibt es irgendwie Fahrbahnlinien, Fahrbahnmarkierungen. Da gibt es irgendwie den Randstein. Da gibt es dann irgendwie auch Ampeln. Dort gibt es Verkehrsschilder und so weiter und so fort. Und das sind alles Hilfsmittel, denen man sich zunutze macht in der normalen passagierautonomes Fahrzeugentwicklung. Also was BMW oder Audi jetzt machen würden, die nehmen sich all diese Hilfsmittel an. Oder beispielsweise auch, was man vielleicht schon mal gehört hat, die sogenannten High-Definition-Maps, HD-Maps. Firmen fahren auf die Straße und zeichnen quasi die Informationen, die genauen Positionierungen von dieser Straße auf. Also das ist das, was man in der normalen Fahrzeugentwicklung macht. Und in unserem Fall haben wir gesagt, wir wollen das alles gar nicht. Wir nehmen diese Strecke, wie sie ist, und wir lassen dem Fahrzeug versuchen, den exakten Weg zu finden, den es fahren muss. Also das war Schwierigkeit Nummer eins. Eine unstrukturierte Umgebung mit ganz, ganz wenigen Merkmalen, die dem Fahrzeug dabei helfen, sich zu orientieren, wo es ist. Das war Punkt eins. Und Punkt zwei an dieser Stelle sind dann die hohen Geschwindigkeiten. Es gibt ganz, ganz wenig Arbeiten, die sagen, wir können das Fahrzeug hochautonom bei 250, 300 Stundenkilometer operieren. Weil das bedeutet wiederum, wenn das Fahrzeug 300 fährt oder 250 oder auch vielleicht 200, die Rechenzeiten, die das Fahrzeug erreichen muss, um in einer Sekunde oder vielleicht in wenigen Millisekunden eine Entscheidung zu treffen, die müssen unglaublich hoch sein. Das heißt, alle Rechengeschwindigkeiten im Fahrzeug, alle Softwareoperationen müssen schneller funktionieren als in einem normalen Fahrzeug. Und was wir uns davon erhofft haben, ist zu sagen, hey, wenn ich diese Probleme in der Pfadplanung, in der Regelung für dieses Fahrzeug schon bei 300 lösen kann, dann ist es bei 150 oder bei 50 Stundenkilometer im Stadtverkehr absolut gar kein Problem mehr. Das heißt, wir machen wirklich hier den Top-Down-Approach. Und Nummer drei, und das war auch ebenfalls gegeben durch das Fahrzeug, das wir hatten, sagen, wir arbeiten mit Hardware, die uns einfach vorgegeben ist. Das heißt, das Fahrzeug hat eine Sensorausstattung mit LiDAR und Kamera, die nicht auf dem Stand der Technik war zur damaligen Zeit, sondern es waren Consumer-Produkte, die man kaufen konnte. Die hat man in das Fahrzeug reingebracht und hat gesagt, hey, ihr probiert das genau mit dieser Hardware, die jetzt gegeben ist, und ihr versucht, das Beste daraus zu holen. Weil was wir aktuell auch in der Industrie sehen ist, oder bei den großen Playern, die weit vorne sind im autonomen Fahren, dass die das Fahrzeug auch mit Hardware vollpacken, mit Sensoren vollpacken, bis zum geht nicht mehr. Und dann sagen, ich habe jetzt vielleicht 20 Kameras integriert, jetzt schaffe ich ein gutes Fahrverhalten. Und wir hatten eben gesagt, wir versuchen es mit zu wenig Hardware oder mit dieser gegebenen Hardware zu erreichen. Das waren die drei großen Forschungspunkte, denen wir uns dort gewidmet haben.
Dieses Problem mit der Geschwindigkeit, ging es dabei auch um 5G? Also ist das Problem noch wirklich, dass wenn man in diese Fahrbereiche reinkommt, also 300, man muss sehr schnell reagieren, hängt es dann an der Rechnerleistung im Auto oder an 5G, um irgendwie eine Steuerung zu haben? Und dann ist die Frage, also die Geschwindigkeit ist ein Problem, aber es ist ja ein sehr wenig komplexes Fahrverhalten. Auf einer Rennstrecke kommt einem ja keiner entgegen, ist kein Radfahrer, so wie in Berlin. Also woran hat es da genau gelegen oder was war da das Ergebnis?
Also der erste Punkt, es geht nur um die Rechenzeiten auf dem Fahrzeug selber. Das heißt, keine Konnektivität, keine Vernetzung. Wir haben nur auf dem Fahrzeug selbst die Berechnungen durchgeführt. Und zu Ihrer zweiten Frage, genau, man hat keine Fahrzeuge, die einem entgegenkommen, und man hat auch keinen Radfahrer, aber man hat andere Fahrzeuge, die mit derselben Geschwindigkeit agieren, die vor allen Dingen sehr verteidigend agieren, weil wenn man ein Überholmanöver bei 250 machen möchte, man kennt es auch aus der Formel 1, vielleicht auch gestern haben einige das Formel 1-Rennen gesehen, Lewis Hamilton hat Max Verstappen in der Kurve rausgekickt, weil die Fahrzeuge oder sagen wir mal, der Fahrer muss eine Entscheidung treffen. Und Lewis Hamilton hat gestern die Entscheidung getroffen, ich fahre in die Innenseite rein. Max Verstappen hat gesagt, okay, ich blockiere ihn oder ich versuche dagegen zu halten. Und die beiden Fahrzeuge sind gecrashed. Und wir haben natürlich genau dasselbe versucht, mit aber dem Hintergrund zu sagen, unser Fahrzeug soll nicht crashen. Und das heißt, diese Umgebung, diese kompetitive Umgebung, die ermöglicht es uns dann eben, Algorithmen in der Fahrplanung zu entwickeln, mit denen dieses hochdynamische Fahren am Ende möglich ist. Und das ist genau der Punkt, wenn ich das weiß, also sag mal, wenn ich von diesen hohen Geschwindigkeitsszenarien lernen kann, dann ist es für mich extrem einfach abzuleiten, was passiert denn in einem Notfallmanöver, in einem Ausweichmanöver, wenn beispielsweise ein Fahrrad plötzlich vor mir auf der Straße irgendwas macht oder vielleicht ein Kind auf die Straße rennt. Das sind nämlich die Manöver, die ich dann erlernen kann aus diesen Hochgeschwindigkeitsszenarien.
Wir haben jetzt in den letzten, also in den 10 Jahren vom Google-Auto, das in Palo Alto rumfuhr, bis heute, wirklich immer wieder diese Debatte, das ganze Thema kommt deswegen so hoch, weil die Sensortechnik so günstig ist. Sie sagten eben bei diesen Versuchen, wurde wirklich Massentechnik, die wir auch aus dem Alltag, aus smarten LKWs, smarter, die Gardine fährt per App und so weiter und so fort, kennen. Können Sie mal sagen, wie viel ungefähr so ein Rennfahrzeug, wie viel da die Sensorik gekostet hat? Also war das jetzt wirklich schwerer, nur noch ein Kostenblock, der völlig unrealistisch ist, um ihn in der Serie zu verbauen? Oder ist es, wie viel war das ungefähr?
Tatsächlich hatten wir, also die Sensoren selber, die waren im Bereich von 1.000 bis 2.000 Euro. Also wirklich marginal und auch teil, das ist auch Hardware, Sensor-Hardware, die teilweise heute, wie Sie schon eben gesagt haben, in Fahrzeugen verbaut wird. Das Teuerste an dem Fahrzeug, was das autonome Fahren angeht, war das Steuergerät. Das ist ein Entwicklungssteuergerät von der Firma Nvidia gewesen. Was auch aber kommerziell heutzutage schon eingesetzt wird, beispielsweise bei Volvo, weil Volvo eine Zusammenarbeit mit Nvidia hat. Das ist, glaube ich, der große Punkt, dass man sagt, okay, Kostenfaktor wäre dieses Steuergerät gewesen. Aber da arbeiten ja auch aktuell alle Automobilhersteller daran zu sagen, ich habe eigene Steuergeräte, die dann alle Algorithmen des autonomen Fahrens eben beschleunigt laufen lassen können.
Okay. Und also ja, Sascha Palmberg hat vom ähnlichen Versuch hier im Mai berichtet. Ehemaliger Le Mans-Gewinner hat das erprobt und dann konnte das System wirklich in der Rennstrecke Rundenzeiten an der Stabilität auch abliefern, die er nicht hinbekommen hätte. War das Ergebnis dann wirklich so, dass das Fahrzeug dann, sagen wir mal, wirklich vernünftige Rundenzeiten hinlegte? Und oder wie war das Gesamtergebnis praktisch?
Absolut, genau. Wir haben wirklich gesehen, dass das Fahrzeug an den menschlichen Fahrer heranreicht. Wir haben aber auch vor allen Dingen im Vergleich zum menschlichen Fahrer gesehen, dass der menschliche Rennfahrer das Limit, das fahrdynamische Limit des Fahrzeugs sehr gut überschreiten kann und das Fahrzeug dementsprechend auch kontrollieren kann. Also dieses klassische Unter- und Übersteuern mit einer relativ schnellen Reaktion des Fahrzeugs wieder einzufangen. Das sehen wir, dass das der menschliche Rennfahrer extrem gut kann. Natürlich auch, weil er das über Jahre, Jahrzehnte hin perfektioniert hat. Und wir sehen, dass wir vor allen Dingen im autonomen Fahrbereich noch nicht an diesem Punkt angekommen sind, um das Fahrzeug in diesem Extrembereich, in diesem wirklich über die Stabilitätsgrenze hinweg zu regeln. Das ist noch so ein Themenbereich, der auch noch offen ist. Da arbeiten auch noch andere Forschungseinrichtungen in Deutschland, in den USA an diesem Thema. Aber das ist das, wo wir dann am mehr lernen können für die Regelung und die Fahr die Navigationsplanung, das Motion Planning für das Fahrzeug, wo wir dann am meisten auch noch lernen können.
Also Übersteuern, Untersteuern sind so Extremsituationen beim Fahren. Also Übersteuern, da schiebt er im Kurvenrand nach außen. Das ist häufig bei Vorntriebfahrzeugen, weil das Gewicht vorn liegt. Und beim Übersteuern kommt das Heck ein bisschen raus, weil er, weil ja, bei heckgetriebenen Fahrzeugen, also BMW hat das ja lange, weil da ein bisschen viel Kraft auf den Hinterreifen ist. Und diese Grenzfälle, dieses fahrerische Können in dem Bereich klappt auch nicht so gut.
Das
Aber
klappt noch nicht.
was?
Das klappt noch nicht so gut, genau, ja. Das ist
Okay.
auch, ja. Das
Hat
hat auch tatsächlich einfach damit zu tun, dass das Fahrzeug, also das fahrdynamische Verhalten des Fahrzeugs in diesem Grenzbereich sehr schwer effizient zu modellieren ist. Also wenn ich es in Software packen möchte, dann wissen wir, wie das funktioniert, physikalisch, das wirklich in Differentialgleichungen aufzuschreiben, das wissen wir. Aber die Rechenzeit dafür ist noch ein bisschen zu hoch, um das wirklich dann am Limit zu betreiben bei diesen hohen Geschwindigkeiten. Das ist quasi gerade im Moment so der Knackpunkt.
Aber also das würde mich natürlich als Medienmensch auch interessieren. Es ist in ein paar Jahren, wenn die Rechenleistung steigt, schon sehr wahrscheinlich, dass sie ein Fahrzeug auf die Straße stellen, die dann, ja, nehmen wir Lewis Hamilton, jetzt glaube ich 5, 6, 7 Mal ist er Formel-1-Weltmeister, wohl der beste Fahrer seiner Generation. Mit einem auf identischen Fahrzeugen könnten sie ihn damit schlagen.
Das ist der Traum, und ich glaube, das ist auch, dass wir wirklich auf einem guten Weg dorthin sind. Was man nicht unterschätzen darf, wie gut einfach der Mensch ist. Ich glaube, in dem Zusammenhang möchte ich einfach mal die KI-Entwicklungen, die wir gesehen haben in den letzten Jahren, wo DeepMind dann den AlphaGo bringt, der dann wirklich den besten Go-Spieler schlägt. Aber tatsächlich auch mit dem Wissen oder der jahrelangen Entwicklung dorthin. Also es ist ein endliches Beispiel. Ein ähnlich komplexes Thema, wo man dann aber auch Software aufbaut, die genau für diesen Zweck ausgelegt ist, um dann eben den Mensch zu schlagen. Aber wir werden sehen. Wir werden das tatsächlich in den nächsten Jahren sehen, dass wir den menschlichen Fahrer schlagen können.
Okay, aber dann kommen wir mal aus der schönen Welt des Motorsports wieder zurück in die profane Praxis der Fortbewegung. Was man ja schon, das hat man ja schon ewig lange gesehen, also automatisierte Verkehrsrohre auf Hafenanlagen in Rotterdam oder Hamburg, wo einfach die Container wirklich automatisiert fahren. Wenn man jetzt den Bogen zwischen dieser Entwicklung steckt, das war jetzt noch vor 3, 4 Jahren Forschungsleistung, wirklich Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, die auf Rennstrecke ähnlich gute Leistungen erbringen wie Rennfahrer, teilweise besser waren als Rennfahrer. Und dann eben dieses Kleinkrein der Infralogistik, also ein Roboter, der irgendwie Autositze ans Förderband bringt. Wo steht jetzt das Feld? Wir haben diese großen Probleme, die Problemlagen sind A, das Fahrumfeld, bei der Rennstrecke ist es etwas schwieriger, weil es keine normalen Orientierungspunkte gibt. Wir haben das Geschwindigkeitsniveau. Und ja, dann halt irgendwann muss ich das auch die Frage ergehen, wie sind da noch die Kosten? Mhm. Wann ist das serienreif? Mhm. Also am Komplexitätsniveau scheitert es jetzt noch irgendwo. Also die Sensoren sind noch nicht wirklich in der Lage, den Stadtverkehr in Mumbai oder in Berlin wirklich so zu erfassen wie der Mensch.
Absolut, genau. Also das ist erstmal Punkt 1. Ich glaube, in dem Beispiel würde ich jetzt einfach mal die Firma Waymo aufzeigen. Waymo ist die Firma, die ja aus dem Google-Fahrzeug entstanden ist. Waymo ist jetzt eine der führenden Firmen im Bereich autonomen Fahren. Und Waymo hat jetzt als erste Firma ein Robotaxi auf den Markt gebracht, oder sagen wir mal im Testfeld. Und Waymo fährt heutzutage, also Stand heute 2021, vollautonom ohne Sicherheitsfahrer in Phoenix in Arizona. Das ist für mich gerade State of the Art. Also das heißt, wir haben eine Firma, die aufzeigt, dass es funktioniert. Einfach von dem Komplexitätsniveau, autonomes Fahren, kriege ich die Software ans Laufen und bin ich mir so sicher, dass ich keinen Sicherheitsfahrer dahinter brauche. Und Waymo hat gezeigt, das funktioniert. Und das ist für mich State of the Art. So, jetzt schauen wir uns mal an, warum Waymo das geschafft hat. Also Waymo hat extrem viel Geld investiert, also Milliarden. Das hat einfach viel Geld gekostet, hat unglaubliche Ingenieursleistungen gekostet. Das heißt, sie haben auch extrem kluge Köpfe, extrem viele Köpfe, die an dem Themengebiet arbeiten. Und vor allen Dingen, Waymo fährt aktuell mit Phoenix in Arizona, in einer Stadt, die extrem gute Bedingungen fürs autonome Fahren aufweist. Das heißt, sehr viel Sonnenschein, breite Straßen, einfache Straßensysteme, Verkehrssysteme. Waymo hat auch in großer Zusammenarbeit mit der Stadt gearbeitet, um beispielsweise auch wenn ein Krankenwagen ankommt, dass das Fahrzeug das wirklich detektiert und die Informationen bekommt. Waymo hat die ganze Stadt gemappt, also wirklich eine Karte von der ganzen Stadt erstellt. Also einen unglaublichen Effort geleistet, um das auf die Beine zu stellen. Aber es funktioniert. So, das heißt für mich als Wissenschaftler oder jetzt auch als Ingenieur, jemand hat gezeigt, das funktioniert, wenn ich viel Arbeitsleistung, Ingenieursleistung reinstecke. So. Das ist für mich absolut State of the Art. Und das wurde gezeigt, dass es funktioniert. Jetzt sehen wir aber auch, dass es nur in dieser Stadt extrem gut funktioniert. Das heißt, Waymo, wenn Waymo sagt, man möchte diese Software jetzt transferieren auf andere Gebiete, dann wird Waymo natürlich mehr arbeiten müssen und noch mehr entwickeln müssen, um beispielsweise auch in einer Stadt wie San Francisco auch sauber fahren zu können. Das ist absolut gar keine Frage. Was Waymo aber geschafft hat, ist ein Gesamtkonzept aufzubauen von der Software, von den einzelnen Softwaremodulen, die am Ende einen gewissen Grad an Sicherheit bietet. Nämlich, dass Waymo sagen kann, wir sind uns zu 99,999% sicher, dass dieses Fahrzeug keine Dummheit machen wird. Und das ist dann der letztendliche Knackpunkt fürs autonome Fahren. Das ist das, wo wir beispielsweise bei BMW oder bei Audi sehen, dass man sagt, okay, man ist sich noch nicht sicher genug, dass das Fahrzeug sauber funktionieren wird. Man sieht es beispielsweise jetzt auch beim Tesla, der sagt, hey, hier ist die FSD-Software, ihr könnt alle damit fahren, aber übrigens, ihr sollt nicht die Hände vom Steuer lassen. Und das ist dann der letztendliche Knackpunkt, wirklich am Ende zu sagen, ich bin mir sicher, dass diese Software gut funktioniert wird. Also die Absicherung, die Verifikation von dieser Software. Und das ist dann der große Knackpunkt, warum man sagt, okay, warum gibt es heute noch nicht viele autonome Fahrzeuge oder warum gibt es heute sonst noch nicht so viele autonome Fahrzeuge?
Okay. Das sind noch einen Punkt möchte ich noch ergänzen. Also das ist schon alles richtig. Auch, hat auch Mario Heger hier auf der Podcast-Reihe bestätigt. Oktober 2020 ging es los in Phoenix, Arizona, was so in der Tat ehrlich gesagt nur ein Schachbrett in der Wüste ist. Also sehr geringe Fahrzeugkomplexität, Umfeld des Fahrzeugs hat. Das ist relativ einfach für die Systeme zu verstehen. Jetzt geht's nach San Francisco, Hügel, Landschaft am Meer, Dunst und hast du nicht gesehen. Das wird jetzt schon ein bisschen fordernder. Aber wir kommen jetzt zum Thema Verifikation. Also wenn wir jetzt auf der KI-Seite reden, wir darüber, Rechner waren früher immer nicht in der Lage, ein Pferd vom Auto zu unterscheiden. Und das hat sich jetzt in den letzten 10 Jahren geändert. Aber man kann nicht unbedingt bestimmen, dass das diese Bilderkennung und diese Sensordaten wirklich immer unter verschiedenen Bedingungen wirklich funktionieren. Das ist die Verifikation. Also die Frage, leistet die Software das, was sie verspricht, immer zu 99,9%iger Sicherheit oder eben nicht? Wo sind da noch die Erforschungsaufgaben? Was muss erforscht werden, damit so eine Verifikation stattfindet und damit diese Entwicklung weitergehen kann?
Ja, wir sehen aktuell, dass viele Forschungseinrichtungen, beziehungsweise auch die Hersteller selber, die haben ja auch viele, viele Forschungseinrichtungen, dass an den Themenbereichen der formalen Verifikation gearbeitet wird. Also kann ich es mathematisch überprüfen? Das heißt, es sind mathematische Formulierungen, wie beispielsweise logische Abfragen, die dann im Hintergrund laufen und mehr oder weniger mathematisch überprüfen, ob die Software etwas Dummes macht oder nicht. Das heißt, wirklich mathematisch gesehen würde ich am Ende einer softwareseitigen Entscheidung die Information bekommen, ist das Verhalten korrekt oder nicht. Also das nennt man formale Verifikation. Das ist ein sehr, sehr großes Themengebiet. In diesem Bereich zum Beispiel kann man dann auch die sogenannte Compliance integrieren. Also zum Beispiel, ist mein Fahrzeug konform auf der Straße unterwegs zum Beispiel, hält es sich an alle Regeln, die wir auf den Straßen haben. In dem Bereich könnte man zum Beispiel auch die ethischen Abfragen integrieren. Aber letztendlich führt es dazu, dass man sagt, okay, mathematisch kann ich bestätigen, dass diese Software nichts Dummes gemacht hat. Und das ist einfach nachweisbar. Und am Ende würde man eben Zahlen bekommen, Informationen, Wahrscheinlichkeiten, die sagen, hey, ich bin mir zu 99,9% sicher, das ist korrekt gewesen. Und das ist der erste Punkt, also mathematische Verifikation, formale Verifikation. Der zweite Punkt, an dem gearbeitet wird, ist die Überwachung von Software. Das heißt, man hat ein Softwaremodul, beispielsweise die Umfeldwahrnehmung, und man schaltet zusätzliche Abfragen dahinter oder Abgleiche dahinter mit einem sogenannten Überwachungsmodul. Das ist das, was man auch aus der Softwareentwicklung, auch aus anderen Softwarebereichen kennt, der sogenannte Watchdog beispielsweise. Und sowas in ähnlicher Form kann man über das Modul schalten und dann eben auch die Abfragen erstellen. Wie das aber in den einzelnen Softwaremodulen aussieht, nämlich ob die Perzeption eine andere Überwachung braucht, wie beispielsweise die Pfadplanung, das ist aktuell noch unsicher, beziehungsweise da arbeitet man dran. Und der letzte Punkt, wo man heutzutage auch dran arbeitet, sind einfach Fahrtests. Also welche Fahrtests muss denn ein Fahrzeug im Simulator ableisten? Welche Fahrtests muss denn das Fahrzeug auf der realen Straße ableisten? Also wirklich, wie bekomme ich dann am Ende auch meine Zulassung für das Fahrzeug? Und das sind zum Beispiel auch Firmen wie der TÜV gefragt, mit denen wir auch beispielsweise in der Vergangenheit zusammengearbeitet haben und auch geforscht haben. Das heißt, Testszenarien aufbauen in der Simulation und in der realen Welt, um abzuprüfen in verschiedenen Szenarien, mit verschiedenen Geschwindigkeiten und so weiter und so fort, ob das Fahrzeug am Ende wirklich gewährleistet, dass es in jeder Situation funktioniert. Und das sind so die drei Themengebieten, an denen aktuell gearbeitet wird.
Ja, und dann mal so eine Einschätzung, wo braucht man noch massive Durchbrüche, damit es klappt und wo ist es eigentlich eine sehr relativ sichere Sache?
Sobald wir mit Algorithmen im Bereich der künstlichen Intelligenz arbeiten, Machine Learning, Deep Learning, die ganzen Begriffe, dann haben wir Algorithmen, die eben nicht deterministisch sind. Und diese zu überwachen und zu überprüfen, ist einfach ein größeres Thema als klassische regelungstechnische Algorithmen, von denen man sehr viel weiß, von denen man weiß, dass sie sich deterministisch verhalten. Das ist eben ein ganz, ganz großes Themengebiet heute, dass man sagt, okay, wie kann ich KI-Algorithmen sauber absichern und überprüfen?
Also im Prinzip, also deterministisch wäre irgendwo eine Pendel, ein Wasserzeiger geht irgendwie um 30 Grad zurück, dann fließt Wasser hinterher. Das ist im Prinzip deterministisch. Und bei hier geht's darüber, der Sensor im Auto sagt mit 97,7% Wahrscheinlichkeit, das ist ein Ball und da kommt ein Kind. Und es geht um die Frage der Wahrscheinlichkeitszumessung und welche Fahrentscheidungen da getroffen werden.
Ja, nicht nur das, auch das, wenn wir sagen, wir haben jetzt zu 97,3% einen Ball. Und im nächsten Zeitschritt haben wir zu 97,5% einen Ball und im übernächsten Zeitschritt für 97,8%. Also diese Pendelbewegung zwischen den Aussagen vom Algorithmus ist ein ganz, ganz großes Problem, weil man ganz schwer in diesen Algorithmus hineinschauen kann und sagt, warum sagt dieser Algorithmus mir jetzt, dass es 97,8% sind und vorher 97,5%? Also wo liegt jetzt der Unterschied im Algorithmus und das ist ganz schwer nachzuvollziehen.
Ja, genau. Es ist halt also möglich, dass die Systeme heute eben Ball von einem vom Blatt unterscheiden können, aber eben nicht für eine dritte Partei, wie zum Beispiel die Prüforganisation TÜV, DEKRA und wie sie da alle heißen, nachvollziehbar ist. Das ist immer noch das Problem.
Richtig, genau.
Okay. Jetzt, wir nehmen dieses Interview am 19.07.2021 auf. Und Ende Mai ging sogar noch kurz vorm Wahlkampf das Gesetz durch. Es ist jetzt möglich, eine Typenzulassung zu machen. Das heißt, ich könnte mir, sagen wir mal, 300 automatisierte LKWs kaufen und ein gewisses Fahrstrecke abbilden. Was ist wirklich real möglich an Fahrbedingungen? Was ist noch Zukunftsmusik für die Forschung?
Also aktuell real, vor allen Dingen jetzt mit dem Gesetz, das jetzt vor 2 Monaten noch verabschiedet wurde, wird geregelt, wie der Einsatz von autonomen Fahrzeugen funktionieren soll. Fokussiert sich aber extrem stark auf das Themengebiet des Gütertransports und des Personentransports. Also vor allen Dingen so Mobilitätsdienstleister. Also was wir jetzt eben schon gesehen haben, der Waymo, die Firma Zoox, Cruise, all diese Themen, die zielen eben auf diese Firmen. Beziehungsweise den Shuttle-Verkehr, den People-Mover oder diese Last-Mile-Geschichten. Das sind so alles Themen, die mit diesem Gesetz verankert sind oder sagen wir mal, die dieses Gesetz ermöglicht, weil die technischen Anforderungen für die Fahrzeuge definiert wurden, Es wurde definiert, wie die Prüfungen, das Verfahren für die Erteilung der Betriebserlaubnis dort ablaufen und die Regelung für die Pflichten im Betrieb dieser Kraftfahrzeuge und so weiter und so fort. Das heißt, das Gesetz öffnet vor allem Dinge die Türen für diese autonomen Fahrfunktionen. Das heißt, zum Beispiel, wenn wir jetzt uns in Hamburg den Gütertransport anschauen oder den Güterbahnhof, dann ermöglicht dieses Gesetz genau diesen Betrieb dieser Fahrzeuge. Oder beispielsweise ein autonomes Fahrzeug, was in der Innenstadt auf fixen Routen funktioniert. Diese Routen sind dann abgegeben, es geht vielleicht dann 1-2 Kilometer, eine fixe Strecke und dann wieder zurück. Shuttlebus beispielsweise. Das sind all die Themen, die jetzt durch dieses Gesetz ermöglicht werden und wo wir auch wissen, im Stand der Technik und durch die Forschungsarbeiten, dazu sind wir heute in der Lage. Das heißt, das werden wir in Zukunft sehen. Was wir ebenfalls in Zukunft sehen werden, sind vor allem Dinge, die in Fahrzeugen, wie beispielsweise der S-Klasse. Die S-Klasse soll jetzt ein Level 3 Funktion bekommen, das heißt autonomes Fahren, hands-off, mit aber Überwachung des Fahrers von der Fahrsituation, beispielsweise auf der Autobahn. Wir sehen es beispielsweise auch im Tesla jetzt mit dem Autobahnpiloten. Diese Funktionen, die werden wir jetzt in Zukunft verstärkt sehen. Die klassische Vorstellung des autonomen Fahrens, ich setze mich ins Auto und fahre jetzt von München nach Hamburg, ohne Probleme und ich lege mich rein zum Schlafen oder zum Arbeiten, das ist aktuell noch Utopie. Das wird es aktuell in dieser Form nicht geben, vor allen Dingen jetzt auch nicht in Deutschland. Das werden wir aller Voraussicht nach primär in den USA erstmal sehen, bei Firmen wie Waymo, bei Firmen wie Zoox, aber eben nur in bestimmten Bereichen. Das heißt, nur in San Francisco, nur in Phoenix, Arizona, nicht von San Francisco nach L.A. Das sind aktuell absolute Utopien.
Übrigens, ich packe das auch in die Shownotes dieser Episode. Ist jetzt sogar schon Marktzulassung. Den Level 3-Modul gibt es jetzt bei der S-Klasse zu kaufen. Das ist sogar der Marketing-Launch am Ende der Pandemie. Ja, macht das denn was wären denn jetzt noch die Aufgaben, die Forscher lösen müssten, damit wir, sagen wir mal, wirklich komplett das, was wir heute als mobilen Individualverkehr kennen? Also ich steige ins Auto und kann von Hamburg in irgendeinen Kuhkaff in der Eifel fahren, völlig automatisiert und fast nie ans Lenkrad. Welche Aufgaben müssten dafür noch gelöst werden?
Also erstens glaube ich, darf man grundsätzlich überhaupt nochmal die Frage stellen, ist die Art und Weise, wie wir autonome Fahrzeuge heutzutage entwickeln und aufbauen, die korrekte Art und Weise? Und das hat sich natürlich jetzt auch aus der Robotik ergeben, beziehungsweise aus der Historie heraus, dass man sagt, ein autonomes Fahrzeug besteht aus einer Umfeldwahrnehmung, der sogenannten Perzeption, wo man mit Sensordaten eben erkennt, was um einen herum ist, der Fahrtplanung, also was soll das Fahrzeug überhaupt tun, von A nach B fahren, und letztendlich auch der Regelung des Fahrzeugs. So, und diese drei Bausteine, die haben sich so historisch bedingt immer weiterentwickelt und ergänzt durch neue Bausteine und verbessert durch einzelne Funktionen. Und da stehen wir heute. Und was Firmen beispielsweise auch wie Waymo gemacht haben, ist dieses Fahrzeug natürlich nicht, ich will jetzt nicht sagen overengineered, aber mehr oder weniger in diesen einzelnen Funktionen so weit getrimmt, dass es eben immer funktioniert oder dass es in die 99,9% funktioniert. So, und jetzt darf man sich auch in der Forschung nicht mehr grundsätzlich die Frage stellen, ist das der richtige Weg, weil er sehr mühsam ist, weil er sehr langsam ist, weil er sehr, sehr viele Tests braucht und Entwicklungen und Absicherungen und so weiter und so fort. Das heißt, grundsätzlich stellen wir uns auch in der Forschung nochmal die Frage, wird das autonome Fahrzeug der Zukunft genau so ablaufen oder gibt es vielleicht auch nicht Ansätze mit Hilfe der maschinellen Lernalgorithmen, wo wir das Ganze einfacher umsetzen können, sogenanntes End-to-End-Learning. Also das heißt, ich habe ein Kamerabild und treffe dann letztendlich die Entscheidung, ob mein Fahrzeug nach links oder nach rechts lenkt. Das ist eine grundsätzliche Frage, also um diesen ganzen Sumpf der Entwicklung einfach zu vereinfachen und es auf minimale Entwicklungsarbeit zu reduzieren. Das ist Punkt 1. Punkt 2 ist das Thema der Konnektivität. Ich glaube, da haben wir heute gar nicht drüber gesprochen. Wir haben einfach nur gesagt, okay, wir fokussieren uns auf das Fahrzeug selber. Das machen auch sehr viele Firmen. Das heißt, welches Potenzial steckt in der Konnektivität zum Beispiel? Fahrzeuge sind untereinander vernetzt und tauschen sich aus, tauschen Informationen aus. Fahrzeuge sind vernetzt mit der Infrastruktur, beispielsweise Ampeln, beispielsweise bestimmten Sachen in der Stadt oder auf der Landstraße oder auf der Autobahn, bekommen dort Informationen erteilt und haben somit mehr Wissen über die aktuelle Situation. Und dieses Wissen macht das Fahrzeug dann einfach stärker und besser. Und der letzte Punkt ist die Kombination zwischen Software und Hardware. Das heißt, ich bringe Software in Zusammenarbeit mit der Hardware auf das nächste Level. Das heißt, mehr Rechenpower, mehr Leistung von den Sensoren, gleichzeitig günstiger, um sie dann in den Massenmarkt zu bringen und dann auch wieder aus diesen Situationen zu lernen. Und dann vor allen Dingen einfacher zu sagen, hey, ich kann schon in San Francisco fahren, ich konnte auch in Phoenix, Arizona fahren, jetzt kann ich auch noch in LA fahren, weil ich habe einfach sehr, sehr viel Know-how aufgebaut aus diesen beiden Städten und ich kann sehr einfach auf Stadt Nummer 3 transferieren und zwischendrin zu fahren, ist dann für mich auch weniger das Problem. Das heißt, das sind so drei große Punkte, wo man sagt, da möchte man hingehen oder da muss man hingehen, auch in der Forschung, um dort mehr Know-how aufzubauen, damit es dann einfacher ist, auch in anderen Bereichen zu fahren.
Gut, aber gehen wir, das war jetzt so der große Wurf nach die Zukunftsutopie, die der ganze hintersteht. Aber wenn man sich jetzt einmal nochmal die Rechtslage in Deutschland anguckt, und Sie hatten das gesagt, die Shuttle-Fahrzeuge, aber das nehmen wir nochmal die Menschen raus. Sie hatten so gesagt, der Shuttle, das wäre dann vom Flughafen in die Innenstadt, immer eine Route, relativ überschaubares Fahrprofil, aber man kann natürlich auch einfach nehmen, was weiß ich, irgendwas wird am Hafen, irgendwelche Güter werden am Hafen angelandet und gehen sollen zum Flughafen gehen. Das wäre jetzt schon technisch möglich. Ist da noch Forschungsbedarf bei diesen Projekten, wo man so in abgestellten Bereichen eine relativ simple Fahranforderung hat mit häufig wiederkehrenden Mustern? Und dann käme halt auch die Frage, Konnektivität verspricht ja irgendwie, dass es man es günstiger macht. Also wenn ich jetzt einen Shuttle fahre vom Flughafen in die Innenstadt, wo wären da noch Potenziale zu heben, damit ich das irgendwie effizienter organisieren kann?
Also technisch gesehen ist es möglich. Ich glaube, technisch gesehen sind wir auch schon lange auf dem Punkt, dass man sagt, es ist möglich. Es ist wieder einfach die Sicherheit, die am Ende der Hersteller auch rausgeben muss, dass er sagt, okay, in wie vielen Fällen fällt das Fahrzeug beispielsweise aus? Also man sagt, okay, wir fahren jetzt vom Flughafen in die Innenstadt und einmal oder zweimal in der Woche fällt dieses Fahrzeug aktuell noch aus, beispielsweise. Dann sage ich, okay, sind mir diese 1-2 Ausfälle es wert, das Fahrzeug einzusetzen? Und was ist denn meine Lösung, um diesen Ausfall zu kompensieren? Das heißt, muss beispielsweise jemand rausfahren und sich um das Fahrzeug dann kümmern? Oder bekommen wir die Möglichkeit durch eine Vernetzung, jetzt auch mit 5G, dass sich ein Operator beispielsweise auf das Fahrzeug zuschaltet, uns dann manuell fernsteuert und das Fahrzeug dann an seinen Zielpunkt bringt? Das sind die Fragen so, okay, bin ich mir denn einfach sicher genug, dass dieses Fahrzeug in all diesen Situationen fährt? Und da sind wir, glaube ich, jetzt auch beim Punkt, nämlich, wie gut kenne ich diese Strecke wirklich und was sind denn Sachen, die dort auftreten können, über die ich mir vorher keine Gedanken gemacht habe? Also, oder die beispielsweise auch aus heiterem Himmel, vielleicht, weiß ich nicht, fällt ein Klavier vom Himmel und liegt plötzlich auf der Straße und das Fahrzeug weiß nicht, was es tun soll. Das sind die Situationen, glaube ich, die man auch einfach mit Wahrscheinlichkeitsberechnungen oder mal mit Wahrscheinlichkeitsüberlegungen ermittelt und sagt, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass eine Situation auftritt und das Fahrzeug dann eben nicht mehr operieren kann. Und ich glaube, darum geht es einfach noch, dass man sagt, okay, wie sicher bin ich mir, dass das Fahrzeug sauber funktioniert in all diesen Situationen, damit sich die Operation am Ende, also der Einsatz des Fahrzeugs, wirklich lohnt und ich keine Mehrkosten dadurch generiere.
Aber also, da kommen wir dann jetzt zur Frage der Geschäftsmodelle. Es ist ja schon so, dass Bosch auch 2016, glaube ich, schon mal eine Hochrechnung rausgegeben hat, dass die Kosten des Bewegungskilometers sich auf ein Viertel reduzieren lassen. Das war ja immer so ein bisschen auch das Versprechen, wir machen Mobilität günstiger. Der Bewegungskilometer wird weniger kosten. Das würde die Technik auch heute ermöglichen, oder sind da noch relativ große Wagnisse, wo man erst mal 2, 3 Jahre lernen muss, damit das System wirklich so läuft, wie es läuft, damit es sich rechnet?
Ich habe keine Kosten-Nutzen-Rechnungen aktuell im Kopf, wo ich sage, okay, was habe ich jetzt an Fahrzeugkosten ausgegeben, was habe ich vielleicht auch an Entwicklungskosten ausgegeben und was müsste denn das Fahrzeug letztendlich kosten? Ich weiß aber, dass all diese Überlegungen, auch das, was Sie gerade gesagt haben, mit den Bosch-Hochrechnungen, dass das alle großen Robotaxi-Unternehmen wie Uber, wie Lyft, wie Zoox beispielsweise, dass die genau das gemacht haben und sagen, wenn das Fahrzeug autonom fährt, dann habe ich eine Reduktion der Kosten und dann ist das für mich rentabler, wenn ich quasi die Personen vollautonom von A nach B transportiere. Weil eben auch der Transport oder die Nachfrage nach dem Transport zunimmt und weil das Angebot nimmt zu. Das wissen wir. Wir haben auch öffentliche Verkehrsmittel, die natürlich in Konkurrenz stehen. Diese Fahrzeuge müssen auch irgendwo günstiger angeboten sein, also im Transport. Und die Nachfrage steigt ebenfalls. Das heißt, es wird sich auf jeden Fall für den Hersteller rechnen. Das ist ganz klar. Die Frage ist einfach so, was habe ich denn investieren müssen an Entwicklungskosten und an Hardwarekosten? Und wo kann ich das Fahrzeug am Ende überall einsetzen? Dass es natürlich auf einer Strecke wahrscheinlich ein bisschen zu wenig sein wird. Ich glaube, das ist auch vielen klar. Aber auch mit Hilfe dieses Einsatzes auf definierten Strecken, Flughafen, Innenstadt, lernt man natürlich dann auch wieder über das Fahrzeugverhalten im realen Einsatz. Und das ist, glaube ich, auch, was vielen Herstellern aktuell noch fehlt, nämlich dieses Wissen, dieses massive Wissen über das reale Verhalten von autonomen Fahrzeugen im Straßenverkehr.
Okay, aber dann kommt dann noch das Thema Konnektivität dahin zu. Das ist ja jetzt, also wir haben jetzt wär's so wahrscheinlicher, diese einzelne Shuttle-Strecke irgendwie abzubilden. Aber wenn man dann wirklich noch mal ein paar Jahre weiterdenkt und sagt, man möchte, dass im Prinzip der gesamte Innenstadtverkehr mit automatisierten Shuttles bedient wird, was wir heute schon in Phoenix, Arizona, auch in San Francisco sehen, dann müsste das einfach vernetzt sein und dann müssten die Systeme eben mehr Informationen, da sind Passagiere, die noch eine Strecke fahren wollen, eben das müsste dann noch weiterentwickelt werden.
Das muss noch weiterentwickelt werden und das wird auch entwickelt und geforscht, beziehungsweise hier hat man dann auch zukünftiges Potenzial, um das automatisierte Fahren oder sagen wir mal, den Nutzen des automatisierten Fahrens weiter zu hebeln, weil man einfach mehr Wissen über die aktuelle Fahrsituation dem Fahrzeug zur Verfügung stellen kann.
Okay, also ein bisschen was werden wir sehen, aber es ist auch noch viel in der Forschung unterwegs.
Es ist absolut extrem viel in der Forschung unterwegs. Ich glaube, was wir einfach sagen müssen aktuell, alle Firmen arbeiten daran, viele Startups arbeiten an dem Thema, aber die saubere, gute Ingenieurslösung, die wirklich allumfassend alle Probleme löst, die haben wir heutzutage nicht. Das ist einfach auch Fakt. Das ist aber auch vollkommen okay. Das hat ja auch niemand erwartet oder niemand verlangt. Aber wir sehen unglaublich viel Potenzial in fast allen Bereichen des autonomen Fahrens. In der Vernetzung der Fahrzeuge, in der Softwareentwicklung und in der Hardwareentwicklung natürlich auch. Beispielsweise hat auch Tesla ein eigenes Steuergerät entwickelt, um seine Deep Learning-Algorithmen beschleunigt laufen zu lassen. Das war eine der ersten großen Entwicklungen, die wir gesehen haben vor knapp 3 Jahren, dass man gesagt hat, man entwickelt es selber, weil man damit besser die eigenen Algorithmen kontrollieren kann. Und auch da, also hardwareseitig, in der Sensorentwicklung, auch wenn wir einen guten Stand der Technik haben, ist noch extrem viel Potenzial offen.
Wunderbar, Herr Dr. Beetz. Vielen Dank für dieses Gespräch.
Alles klar, Dankeschön.